Guten Morgen. Also den Karma-Zahn haben wir ja schon ein bisschen angebohrt und heute kommen wir an den Nerv. Ich habe den Vortrag überschrieben, Karma eine nüchterne Bilanz, weil es langsam mal Zeit wird, sich klar zu werden, was ist denn Sinnlichkeit jenseits des schönen Scheines? Was ist denn Sinnlichkeit, wenn man mal versucht, die Verblendung, die damit verbunden ist, beiseite zu tun und realistisch sich anzuschauen, mit was wir es zu tun haben? Und wie ich das gern mache, mache ich es heute auch. Ich fange bei den Dingen an, die eher vor Augen liegen. Dann gucken wir uns die Dinge an, die man auch merkt, wenn man genauer hinguckt. Und am Ende kommt das, wofür man große Geister braucht, die einem auf Dinge hinweisen, auf die man selbst nicht kommt. Aber da haben wir glücklicherweise den Erhabenen und seine Reden, wo das alles zutage tritt. Ich will das Ganze anhand von Auszügen aus zwei Lehrreden tun. Einmal aus der M13, Leidensverkettung, sagt Neumann, und aus der M75, es ist Magandio, die ich für zwei zentrale Bilanzreden im Zusammenhang mit unserem Thema halte. Ich fange an mit der M13. Da ist folgende Situation gegeben. Buddha-Mönche sind zu Besuch bei einer Gruppe von Asketen und die unterhalten sich genau über unser Thema. Und jeder meint natürlich, wir haben die richtige Auffassung, die richtige Einschätzung von dem Thema, können sich nicht recht einigen. Und die Asketen fragen irgendwann mal, ja, was ist denn bei eurem Dhamma besonders? Was unterscheidet euch denn von uns? Und die Mönche sind ein bisschen zurückhaltend, wissen nicht so genau, was sie sagen sollen und sagen sich, da gehen wir doch mal hin zu dem Buddha und fragen den erstmal. Da wollen wir uns erstmal selbst vergewissern. Und so machen sie das auch, stellen dem Buddha dieselbe Frage. Und er sagt im Grunde erstmal nur eins, um sich ein Bild zu machen von Sinnlichkeit, sollte man das Ganze betrachten. Das heißt, man braucht ein Gesamtbild und nicht nur ein Detail. Und als grobe Vorschau sagt er, man braucht im Grunde einen dreifachen Anblick. Man muss einfach mal sehen, was ist das Schöne, das Angenehme, das Wohltuende im Zusammenhang mit Karma? Wo sind die Schattenseiten? Wo klemmt's? Wo sind die Nachteile? Und das Dritte, wie kommt man raus? Und wie wir den Buddha kennen, nach so einem Programm, nach so einer Vorschau, erklärt er dann alles im Detail. Das versuche ich nachzuvollziehen. Was da durch diese fünf Sinnesstränge an Wohl und Freude aufkommt, das ist das Angenehme des Sinnlichen. Ohne irgendetwas Wohltuendes würden sich die Menschen ja den Sinndingen gar nicht hinwenden. Es muss ja etwas Attraktives da sein. Es müssen ja angenehme Facetten vorhanden sein, sonst wird man sich gar nicht darauf einlassen. Und wir wissen das, wie oft wir als Menschen uns gerade darüber unterhalten und viele Aktivitäten in dem Zusammenhang stattfinden. Sich von Karma irgendwie loszusagen oder da rauszuwollen, setzt ja voraus, dass man erkennt, dass das eben nicht so toll ist, wie man es glaubt. Setzt voraus, dass man ein realistisches Bild hat, dass man auch die Nachteile entsprechend sieht. Um es im Bild zu sagen, man braucht im Zusammenhang mit Karma auch das existenziell Kleingedruckte, was man in Verträgen ja sonst nie liest. Ja? Und das, was der Buddha uns da jetzt zeigt. Denn er stellt die Frage, logischerweise, was ist denn nun das Elend des Begehrens? Wenn ich Begehren hier sage oder vorlese, ist immer Karma gemeint. In Pali steht immer Karma. Also was nun ist das Elend des Begehrens? Da erwirbt sich ein Sohn des Hauses seinen Unterhalt durch ein Amt, sei es als Schreiber oder Rechner oder Verwalter, als Landwirt oder als Kaufmann oder als Herdenzüchter, als Soldat oder Minister des Königs oder durch irgendeinen anderen Dienst. Ist der Hitze ausgesetzt? Ist der Kälte ausgesetzt? Muss Sonne und Wind trotz bieten? Sich mit Mücken, Wespen, Kriechtieren etc. herumschlagen, wird von Hunger und Durst aufgerieben. Ein Aspekt ist uns schon vertraut von den vergangenen Tagen. Das hatte ich ja damit begründet, dass für unser Leben ein bestimmter materieller Grundstock da sein muss. Wir müssen Unterhalt unseres Lebens haben. Und das wird normalerweise über berufliche Tätigkeit vollzogen. Das ist uns vertraut. Und das wird hier nochmal aufgegriffen und die Aufmerksamkeit gelenkt darauf, dass das ja eine gewisse Einschränkung ist. Wir wollen ja Sinnliches genießen und haben hier sofort damit verbunden einen Aspekt, den wir eigentlich gar nicht so sehr wollen. Wir müssen nämlich Mühe auf uns nehmen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen investieren, wir müssen etwas an Vorleistung bringen, damit sozusagen die Tauben erstmal in unseren Mund fliegen. Die sind nicht von alleine da. Wobei hier mehr noch geschildert wird aus der damaligen Zeit die körperlichen Anforderungen. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt. In unserer Berufswelt sind es eher die psychischen Belastungen, die im Vordergrund stehen. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Und der Erwachte zieht eine erste Bilanz. Das aber ist Elend des Begehrens, ist die offensichtbare Leidensanhäufung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Also Begehren, Karma, ist zugleich Ursache und Grund, dass auf der anderen Seite auch Negativitäten auftauchen, also Unzulänglichkeiten. Und er nennt sie hier, das ist wichtig für später, er nennt sie hier Sanditika. Die sind sichtbar. Man muss nur hingucken, dann sieht man, das ist gar kein Geheimnis, sondern liegt sozusagen auf dem Tisch. Aber das ist ja erstmal so ein Einstieg, so ein Lockerwerden. Es kommt noch eine ganze Latte von anderen Aspekten. Wenn diesem Sohn des Hauses, der sich also abmüht, plagt und quält, kein Reichtum erblüht, so wird er bekümmert, schwermütig, er klagt, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung. Vergeblich, acht, ist mein Streben, meine Mühe hat keinen Zweck. So, anderer Aspekt. Es ist normal kein großes Problem, wenn man sich anstrengt und es kommt was dabei raus. Freut man sich. Aber hier sieht man, dass das ja nicht immer der Fall ist. Es kann ja sein, dass man jede Menge an Zeit, Kraft, Ideen investiert, aber es kommt nichts dabei raus. Die Pläne, die wir uns schmieden, gehen zunichte. Ja, die Firma, die wir gründen, geht pleite. Man arbeitet Tag und Nacht und hat am Ende doch nicht genug Geld, um überhaupt vernünftig zu leben oder sich was Besonderes zu gönnen. Und da haben wir zwei weitere Facetten, was das Nachteilige bei den Sinnesdingen angeht. Die Wünsche werden nicht erfüllt oder nur teilweise erfüllt, während das Verlangen, das Begehren weiter da ist. Das hört ja damit nicht auf, sondern das bohrt weiter. Und dazu kommt, dass unser Geist zusätzlich noch frustriert ist, weil er diese Situation sieht. Er sagt, ich gebe mir doch alle Mühe und verdammt nochmal, es kommt nichts dabei raus. Eine Eintrübung. Und da sagt der Erwachte, das ist ebenfalls sichtbar, offenbar. Guckt hin, dann werdet ihr das ohne weiteres wahrnehmen. Wenn diesem Sohn des Hauses, der sich also abmüht, plagt und quält, Reichtum erblüht, so nagt ihn sorgende Pein um die Erhaltung des Reichtums. Wie man sich dreht, irgendwo klemmt's dann immer. Also hier ist die glückliche Situation, da strengt sich einer an und es kommt was dabei raus. Reichtum ist da, wenn nicht Reichtum, so doch ein bisschen Geld, gut, also man kann die Dinge genießen, hat ein angenehmes Leben, aber schon wird diese Situation des Glücks von einer anderen Seite eingetrübt, weil man jetzt natürlich auf die Idee kommt, oh je, das könnte ja auch mal wieder vorbei sein. Was mache ich denn, um diese Situation zu erhalten? Ja, was mache ich denn, dass mir das, was ich errungen habe, nicht wieder unter den Händen dahin gleitet? Das ist ja auch ein Normalfall, dass man merkt, die Dinge sind unstet, sie sind flüchtig, sie sind nicht Besitz, auch wenn wir sie uns angeeignet haben. Naja, was macht man in so einer Situation? Man entwickelt neue Aktivitäten. Ja, also man baut Sicherheitstüren ein und Gitter vor die Fenster, dass einem keiner was klaut. Man schließt Versicherungen ab gegen Diebstahl und was dann tausend Dingen einem da noch einfällt, um das, was man endlich sich errungen hat, auch für alle Zeiten abzusichern. Was das Ergebnis davon ist, braucht man nicht weiter zu rätseln drüber, dann kann man sich gut vorstellen, was rauskommt. Und indem er seine Güter wahrt und schützt, werden sie ihm von Königen eingezogen oder von Räubern geplündert oder vom Wasser verzehrt oder vom Feuer verzehrt oder von feindlichen Verwandteninteressen. Da wird er bekümmert, schwermütig, klagt und schlägt sich stöhnend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Meinen Besitz, wir haben ihn nicht mehr. Ja. Also, man gibt sich alle Mühe, um zu behalten, was man hat. Aber siehe da, man kann es nicht festhalten. Da ist auf der einen Seite die Natur mit ihren Gewalten und ihren Gegebenheiten. Haus brennt ab. Nicht? Der Wind weht das Dach weg, die Bäume stürzen um. Dann gibt es auch Mitmenschen, die einen ans Geld wollen. Und wenn es der Finanzminister in Berlin ist oder Erben, die warten, dass du stirbst, was auch immer. Man kann die Sinnesdinge, die man sich errafft hat, nicht auf Dauer halten. Das Glück, das man sich ersehnt, ist von dieser Seite wirklich sehr, sehr stark angeknackst. Und wieder ein doppelter Schmerz. Erstmal die Sorge, Angst, hoffentlich passiert nichts. Kommt ja auch noch die eigene Unachtsamkeit dabei, nicht? Das neue Auto steht vor der Tür und zwei Tage später steht es an der Wand irgendwo oder ist im Graben. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir so täppisch sind, dass wir das eigene Gut uns selbst noch vermasseln und vermiesen. Also erst hat man Sorge, dass ja nichts passiert. Und wenn es dann passiert ist, hat man Kummer und Trauer, weil es passiert ist und weil die Dinge weg sind. Aber keine Sorge, geht noch weiter. Weiter so dann. Von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus eitel Begehren streiten Könige mit Königen, Fürsten mit Fürsten, Priester mit Priestern, Bürger mit Bürgern, streitet die Mutter mit dem Sohn, der Sohn mit der Mutter, der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, streiten Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, Freund mit Freund. Also in Zwist, Zank und Streit geraten, gehen sie mit Fäusten aufeinander los, mit Steinen, Stöcken und Schwertern, und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerz. Hier wird ein ganz neues Thema eröffnet. Worüber ich eben gesprochen habe, war das unsichere Verhältnis, das die Menschen zu den Objekten haben, die sie nicht wirklich beherrschen. Und jetzt wird gezeigt, dass Karma auch die Beziehungen der Menschen zueinander durcheinander bringt. Denn das Problem ist, dass viele materielle Güter sehr viel weniger vorhanden sind als die Bedürftigkeit der Menschen danach. Also was entsteht? Erstmal ein friedlicher Wettstreit. Wer kriegt was? Dann Konkurrenz mit harten Bandagen. Am Ende Streit, Ärger, Zorn, Auseinandersetzung bis zur letzten Eskalationsstufe hin. Und das findet sich auf allen Ebenen des Zusammenlebens. Das fängt in der Familie an, wo man sich nicht einigen kann, wo man nächstes Jahr hinfährt in Urlaub, wo man sich nicht einigen kann, was jetzt an Fernsehprogramm geguckt wird. Klammer auf, heute hat jeder seinen Fernsehen, das Bild war von vorgestern so ungefähr. Aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, was man früher als Klassenkämpfe bezeichnet hat oder Lohnverhandlungen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dass Kriege geführt werden um Ölquellen, um Wasserzugang, um politischen Einfluss, also um die natürlichen Ressourcen, die man braucht, zu überleben. Weiter so dann, von Begehren getrieben, stürzen sie sich Schild und Schwert in den Händen, gegürtet mit Köcher und Bogen, von beiden Seiten der Schlachtordnung in den Kampf, und die Pfeile schwirren und die Speere sausen und die Schwerter blitzen. Und sie durchbohren sich mit Pfeilen, durchbohren sich mit Schwertern, spalten sich mit Schwertern die Köpfe, und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerz. Das ist sehr altmodisch, weil heute macht man das viel besser und effektiver. Also heute drückt man auf den Knopf und es sind 10.000 Leute tot. Das ist ja noch richtig primitiv, was hier geschildert wird. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Aus einem kleinen Feuerchen wird ein Flächenbrand, den man irgendwann gar nicht mehr aushalten und eindämmen kann. Warum? weil sich die menschliche Bedürftigkeit so steigert, dass Bedürfnisbefriedigung auf Teufel komm raus erfolgen muss. Bis in Situationen hinein, wo man einfach in die Interessenssphären der anderen eindringt und im Zweifel mit physischer Gewalt auch ja in Hinopferung des Lebens anderer seine Karma-Wünsche erfüllt. Aus Verteidigungskriegen wird irgendwann mal ein Angriffskrieg, aus einem lokalen Krieg wird irgendwann mal ein Weltkrieg. Weiter so dann. Von Begehren getrieben, brechen sie Verträge, rauben fremdes Gut, stehlen, betrügen, verführen Ehefrauen. Da lassen die Könige einen solchen ergreifen und erhängen mancherlei Strafen, als wie Peitschen, Stock und Rutenhiebe etc. etc. bis hin zur Enthauptung, und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerz. Wieder eine neue Dimension, aber auf einer anderen Ebene, weil hier moralische, ethische Grenzüberschreitungen genannt werden, die aus Besitzen und Genießen wollen hervorgehen. Warum? Man ist eben nicht mehr zufrieden mit dem, was man selbst hat oder sich selbst erworben hat. Man guckt, was der andere hat. Ich habe eben schon mal gesagt, man bricht in dessen Interessenssphäre ein, ohne Rücksicht darauf, dass der oder die das ja auch will und braucht, sondern nimmt sich das, was man haben will. Das Extrem habe ich vorhin schon genannt, im anderen Zusammenhang. Das Extrem ist, dass man andere einfach umbringt. Ich will's, du gibst mir's nicht, also musst du sterben, so ungefähr. Und hier wird noch ein weiteres Beispiel oder weitere Beispiele genannt, dass in dem Zusammenhang auch der große Komplex der Eigentumsdelikte auftaucht. Ja, stehlen, rauben, betrügen, unterschlagen, was auch immer. Und dass sexuelles Fehlverhalten auftaucht. Nicht? Die eigene Frau ist nicht mehr genug. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist die alte Botschaft, die damit verbunden ist. Aber da ist noch eine Kehrseite mit angesprochen. Vielleicht habt ihr sie rausgehört. Natürlich ist es so, wenn jemand auf Kosten anderer seine Bedürfnisbefriedigung verfolgt, haben die Opfer des Nachsehens. Aber hier wird auch gesagt, dass das auf den Täter zurückkehrt. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, dass Fehlverhalten immer auch karmische Auswirkungen hat auf den Täter selbst. Und hier wird ein ganz banales Beispiel genannt, etwas, was gesellschaftlich sehr nahe liegt, weil bestimmte Dinge ja gesellschaftlich sanktioniert sind und der Staat auf irgendwann mal sagt, so nicht, da gibt es ein Gesetz, dass das und das verboten ist, Diebstahl, Raub etc. Und man wird entsprechend bestraft. Und das ist ja schon eine gravierende Einschränkung im sinnlichen Genießen, wenn ich für bestimmte Dinge 20 Jahre im Knast sitze. Oder wenn man sich mal die Strafen anguckt, die es im alten Indien gab, also da schüttelt's einen, ja. Und wir sollten nicht vergessen, dass auch in Europa vor nicht allzu langer Zeit etwa Diebstahl oder Ehebruch noch mit dem Tode bestraft worden ist. Das ist so lange nicht her. Zeigt aber, welche gravierenden Nachteile es mit sich bringen kann, wenn man ungebremst seinen Karma-Wünschen nachgeht. Weiter so dann. Wir brauchen Geduld. Ja, wir müssen das Gesamtbild haben. Weiter so dann, von Begehren getrieben und. Wandeln Sie in Taten den Weg des Unrechts? Wandeln Sie in Worten den Weg des Unrechts? Wandeln Sie in Gedanken den Weg des Unrechts? Und in Gedanken den Weg des Unrechts, in Worten auf dem Weg des Unrechts, in Gedanken auf dem Weg des Unrechts, gelangen Sie bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode abwärts, auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil. Das aber ist Elend des Begehrens, die verborgene Leidensanhäufung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt. Ganz andere Perspektive. Auf der einen Seite nochmal eine Zusammenfassung, in dem der Buddha sagt, durch sinnliches Verlangen geschehen eine ganze Menge von negativen Entwicklungen. Und zwar negative Handlungsweisen auf allen drei Ebenen. Es fängt im Denken an, äußert sich in der Sprache und geht bis in die physischen Handlungen hinaus. Aber was hier die Perspektive ist, dass das nicht nur eine Sache ist, die uns hier im Moment begegnet, als Erscheinung und als Folgen von Aktivität, sondern verborgen ist, wie es in der Übersetzung heißt. Im Pali steht nichts von verborgen, sondern da heißt es Samparayiko, das ist das nächste Leben. Ja, und das ist eine Perspektive, die man erst sich mal gerade im Westen wieder neu erarbeiten muss, dass bestimmte Abhängigkeiten, wir reden ja jetzt über Karma, nicht nur unser Leben hier und jetzt bestimmen, sondern auch nachtodlich bestimmen. Und Neumann hat mit seiner Übersetzung verborgen faktisch doch recht, weil das Allermeiste, was nachtodlich ist, ja für uns verborgen ist. Ja. Aber ich betone einfach die Perspektive, die eine langzeitliche ist, die nicht nur sagt, Leute, guckt, was bis zur Rente passiert und was nach der Rente passiert, sondern guckt, was auch in künftigen Existenzen aus dieser Karma-Situation erwächst. Wenn man das nochmal in dürren Worten zusammenfassen will, damit wir eine kleine Übersicht nochmal haben, da muss man zunächst festhalten, dass aus einer geistigen Haltung heraus, die wir Karma nennen, Sinnensüchtigkeit nennen, dass da unmittelbar andere Geisteshaltungen hervorgehen. Einmal die von Vihingsa, Rücksichtslosigkeit, nächsten Blindheit, man macht nur das, was man selbst will, bis zu dem Punkt Vyapada, Aversion, Böswilligkeit, Feindseligkeit. Ja? Oder in den beiden Grundbegriffen aus Raga, Verlangen, wird Dosa, Ablehnung, Aversion, Hass. Das ist die Gemengelage, in der wir uns immer befinden. Und wenn man die M13, über die ich ja gerade spreche, ein bisschen so aus der Perspektive betrachtet, wird man sehen, dass damit schon Karma, sprich die glänzende Oberfläche von Karma, eingetrübt ist. Da sind schon einige Kratzer drin. Man kann nicht mehr so naiv rangehen an die Sache, wenn man sich das einigermaßen nochmal vor Bewusstsein bringt. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Zunächst ist Genuss immer mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Dann wird man feststellen, dass sich manche Wünsche erfüllen, aber viele, viele eben nicht. Dann muss man konstatieren, dass die Sinnesdinge selbst wandelbar sind. Man kann sie gar nicht festhalten. Sie haben immer nur eine zeitliche Bedeutung. Schließlich, dass aus Sinnesbegehren Streit, Ärger, Zorn, Aversion erwachsen. Dann, dass der eigene Körper, den wir ja brauchen zum sinnlichen Genießen, auch nicht immer zur Verfügung steht, auch nicht immer fit genug ist, all das zu erreichen. Und dass bei Fehlverhalten diesseits oder jenseits des Lebenshorizonts Strafen, negative Auswirkungen auftauchen. Und gerade die nachtodlichen Folgen viel gravierender sind als die Folgen, die uns hier treffen, weil das Nachtodliche zeitlich ganz anders bemessen ist als die paar Jahre, die wir hier haben. Jetzt wird man eigentlich sagen, das müsste doch ausreichen, ja, um spätestens an so einem Punkt zu sagen, also dann lassen wir das Ganze. Das hat doch gar keinen Zweck. Aber der Mensch ist nicht so gestrickt. Die allermeisten würden an der Stelle sagen, ja, du hast gar nicht Unrecht, das stimmt schon, da muss man einfach cleverer vorgehen. Ja, da muss man geschickter sein, da darf man sich nicht erwischen lassen und man muss besser auf seine Sachen aufpassen und einfach geschickter das produzieren. Das muss man irgendwie eindämmen, das Ganze. Oder das ist die andere Fraktion, die sagt, sorry, das ist aber der Preis und den Preis müssen wir zahlen und damit ist gut. Ja? Also die allerwenigsten würden sagen, jetzt reicht's mir. Jetzt gucke ich, ob es eine Alternative gibt. Und es scheint wirklich so, dass es noch eine, ich habe vorhin vom Nerv anbohren gesprochen, offensichtlich ist immer noch nicht der Nerv richtig getroffen, dass man sagt, jetzt muss der Zahn raus, sondern es kommt immer eine neue Plombe drauf, um aus der Situation mal rauszukommen. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn der nicht sagt, okay, wir bohren weiter, bis ihr vom Stuhl aufspringt. Ja. Und das ist die Situation in der zweiten Lehrrede, die ich anritzen will. Ja, da steckt viel mehr drin, als wir hier schaffen. Aber wir fangen an damit. Also M75 Magandio heißt das. Die Situation ist folgende. Der Buddha ist im Lande der Kuru unterwegs und hat Quartier bezogen bei einem Brahmanen, der Bharadvaja heißt. Und im Laufe des Tages kommt dort ein Asket, ein Pilger vorbei. Der sieht es, ja, da wohnt einer. Dann fragt er den, du, sag mal, wer wohnt denn bei dir? Ah, sagt Bharadvaja, der Buddha ist jetzt zu Hause. Ach, der Buddha, ja, dieser Kernbeißer, dieser Kernhauer, dieser Grobschlechter, ja. Und jetzt sagt Bharadvaja, Vorsicht, Vorsicht, also der hat einen ausgezeichneten Ruhm, das ist nicht einer wie jeder. Nimm dich ein bisschen zurück, ja. Ach, was? Ich formuliere es ein bisschen in meinen Worten, ja. Ach was, wenn ich den sehe, dann sage ich dem mal Bescheid, so ungefähr. Ja. Aber wie das Leben so ist, der Buddha kriegt's mit. Und ja, zieht sein Quartier und begegnet diesem Bharadvaja und diesem Magandhyo, dem Pilger. Und da passiert zunächst was Überraschendes, weil man denkt, so jetzt fetzen die sich. Ist aber gar nicht der Fall. Die beiden sehen sich und begrüßen sich höflich und dann beginnt ein ganz sachliches Gespräch, wo der Buddha nun Punkt für Punkt all das diesem Jungen erklärt, worauf er eigentlich achten muss. Und da fangen wir jetzt an. Und der Buddha fängt sofort mit dem Thema richtig an, ohne große Vorbereitung. Das Auge Magandhyo frönt den Formen, freut sich der Formen, ergötzt sich an Form. Das hat der Vollendete gebändigt. Ihm Zügel anzulegen, zeigt er die Lehre. Hast du etwa daran gedacht, als du gesagt hast, ein Kernbeißer ist Asket Gotamo? Ja, daran eben freilich habe ich gedacht, als ich sprach, ein Kernbeißer ist der Asket Gotamo. Und warum sage ich das? Weil er als solcher gegen unsere Satzungen vorgeht. Also der Buddha fängt zunächst mal ganz schlicht an, indem er die psychologische, existenzielle Tatsache anzeigt. Karma, Sinnlichkeit gibt es. Und er exemplifiziert das an dem Beispiel Auge, was ja der wichtigste Sinn ist. Da gibt es das Auge, gibt es den Augdrang, gibt es die Objekte. Und der normale Mensch freut sich an den Dingen, hat Genuss an den Dingen, gibt sich diesen Dingen hin. Aber, ist gleich der nächste Satz, ich als der Buddha, als der Erhabene, ich habe diesen Drang gebändigt. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe das abgelegt und außerdem noch zeige ich anderen genau das, wie sie das nachmachen können. Ist es das, was dich stört, lieber Magandhyo? Und du sagst, natürlich stört mich das, weil du mit deiner Lehre, ich sag das jetzt ein bisschen einfach, meine Weltanschauung in Frage stellst. Das, was bisher in meinem Leben wichtig war, das soll auf einmal nicht wichtig sein. Ja, das, was ich jahrelang als Asket, ist ja nicht irgendeiner, sondern ist ja auch ein Pilger, der auf einer spirituellen Tour ist, was ich die jahrelang sozusagen versucht hat, das machst du mir einfach kaputt. Klammeranmerkung, was ich eben so dann nur für das Auge angetippt habe, wird dann durchdekliniert für alle anderen Sinne, weil das ja dasselbe Prinzip ist. Was meinst du wohl, Magandhyo? Es sei da erst einer mit dem durch das Auge ins Bewusstsein tretenden Formen bedient, mit den ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. Der habe sich dann später aber eben der Formen Entstehen und Vergehen, Labsal und Elend und Überwindung der Wahrheit gemäß verstanden und die Lust an den Formen verworfen, das Fieber an den Formen verleugnet, habe den Durst bezwungen und die Ebbung des eigenen Gemüts erlangt. Was meinst du nun, Magandhyo, gegen einen solchen einzuwenden? Nichts weiter. So klein geworden, weil der Erwachte ihm fragt und in einem, ja, er hat ja diese Dialogform jetzt, er führt Magandhyo Schritt für Schritt in Frage und Antwort zu den Punkten, wo er ihn hinhaben will. Zunächst sagt er, ja, betrachte doch die Sinnesdinge mal anders. Nicht nur, das sind schöne Phänomene und das sind angenehme Gefühle, sondern verändere mal deine Perspektive, so wie ich das gemacht habe. Ich habe eben nicht nur auf die schönen Dinge und die Empfindungen dabei geachtet, sondern ich habe mir die Dinge mehr unter einem allgemeinen, übersubjektiven Blick heraus angeschaut. Nämlich, ich habe gefragt, wie entstehen die Dinge, wie vergehen sie? Bedingtheit, Dynamik, die hinter der Sache steht. Ich habe gefragt, was ist das Schöne dabei? Was ist das Nachteilige dabei? Und ich habe gefragt, wie kommt man dabei rum? Wie kommt man raus aus der Sache? Das ist eine fünffache Betrachtungsweise, die dem Gegenstand Karma angemessen ist und nicht die primitive, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und dann die Frage, ja, was ist denn da zu sagen, wenn sich einer unabhängig macht von Bedürftigkeit? Wenn einer frei wird von den Bezügen, von dem Verlangen des Habenwollens, des Genießenwollens, was ist denn dagegen zu sagen, wenn einer innerlich zur Stille und zur Ruhe gekommen ist? Naja, muss mal Gandhi sagen, ja, eigentlich ist ja da eigentlich nichts zu sagen. Ja? Und jetzt blickt der Buddha zurück. Ja? Und das ist deshalb angebracht an dieser Stelle, weil er sieht, Magandhyo ist ein bisschen ins Schwimmen geraten, seine anfängliche Sicherheit ist verloren gegangen, weil er nämlich merkt, da ist jemand, der spricht aus einer anderen Ebene heraus. Da spricht jemand aus einer Erfahrung heraus, die ich selbst nicht habe. Und das ist der Ansatzpunkt, den der Buddha jetzt verwendet, indem er aus seiner eigenen Geschichte erzählt etwas. Denn er ist ja auch nicht als Buddha auf diese Welt gekommen. Ich habe früher Magandhyo auch im Haus gelebt und war mit dem Besitz und Genuss der fünf Begehrungen begabt, der durch das Auge ins Bewusstsein tretenden Formen, der durch das Ohr ins Bewusstsein tretenden Töne und so weiter und so fort. Und ich besaß drei Paläste, einen für den Herbst, einen für den Winter, einen für den Sommer. Und ich brachte 4 herbstlichen Monate im Herbstpalaste zu, unsichtbarer Musik bedient und stieg nicht vom Söller herab. Später habe ich dann eben das Begehrens Elend und Labsal, Entstehen und Vergehen und Überwindung der Wahrheit gemäß verstanden und die begehrende Lust verworfen, das begehrende Fieber verleugnet, habe den Durst bezwungen und die Ebbung des eigenen Gemüts erlangt. Also ein kleiner autobiografischer Bericht, wo der Erwachte sagt, du, meine Lebenssituation war früher dieselbe wie bei anderen Menschen auch. Sinnlichkeit war ein Teil meines Lebens, sogar noch mehr, weil ich aufgrund meiner Herkunft, meiner königlichen Herkunft, noch viel mehr genießen konnte als der normale Mensch. Meine Jugend war eine Jugend des Luxus, wenn man so will. Ich hatte 3 Paläste, in denen ich je nach Jahreszeit leben konnte. Aber ich habe einen großen inneren Entwicklungsschritt vollzogen. Ich habe nämlich Karma unter den 5 genannten Perspektiven mir angeschaut und habe Bilanz gezogen und mich von diesen Dingen völlig befreit. Und ich sah die anderen Wesen, dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem Fieber entzündet, den Begierden frönen. Und ich konnte sie nicht beneiden, keine Freude daran finden. Und warum nicht? Weil ja Magandhyo meine Freude gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, bis an himmlisches Wohl heranreichte. Solche Freude genießend mochte ich Gemeines entbehren, keine Freude mehr daran finden. Also, der Buddha spricht, wie man jetzt merkt, aus einer doppelten Erfahrung heraus. Er hatte den Erfahrungshintergrund des normalen Menschen. Sinnesdinge sind angenehm. Er hat aber auch den Erfahrungshintergrund, was es bedeutet, sinnliche Abhängigkeit zu überwinden, völlig hinter sich zu lassen. Er hat, wenn man es auf Plattdeutsch sagt, etwas Besseres gewonnen. Und da ist leider die Übersetzung von Neumann etwas schräg. Er sagt, meine Freude, die bis an himmlisches Wohl heranreichte. Also wenn man da im Pali nachschaut, steht, meine Freude, die himmlisches Wohl überstieg. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Er hat durch diese innere Entwicklung einen inneren Status erreicht, der über die Freude, die man normalerweise von oder über Karma erreicht, überstiegen hat. Also nur wenn ich Hummer auf dem Tisch habe, kann ich verschimmeltes Brot beiseite tun. Wenn ich gar nichts auf dem Tisch habe, muss ich mich mit dem Brot begnügen. So ungefähr. Ne? Und der normale Mensch, der eben nur über die fünf äußeren Sinne sich bedient und da so ein bisschen Zufriedenheit und Glück heranreißt, der wird das alles nicht mehr brauchen, wenn er das innere Wohl in einem Maße erreicht, dass das andere völlig uninteressant, völlig ja sozusagen schal und nichtssagend erscheinen lässt. Das ist überhaupt, und das muss man dreimal dick unterstreichen, das ist der Ansatzpunkt überhaupt, wie man aus dem Karma-Bereich sich befreien kann, indem man ein inneres Wohl erreicht, das viel, viel stärker ist, intensiver und anhaltender ist, als das bisschen, das wir aus den fünf Äußeren heraussaugen. Also wo das Bessere ist, kann man das Geringere aufgeben. Und da sagt der Erwachte, wenn ich aus dieser Position heraus sehe, wie meine Mitwesen, die Mitmenschen meiner Familie, meiner Stadt und, wie die sich verhalten, da kann ich die nur bedauern. Weil ich sehe, in welchem Sumpf sie sich bewegen und keine Ahnung haben, dass sie im Dreck eigentlich sind und erst lernen müssen, in welcher Situation sie die ganze Zeit gelebt haben. Und da gibt er noch zur Unterstützung einen kleinen Vergleich. Im alten Indien war es ja gang und gäbe, an die Götter der 33 zu glauben. Das war für die alten Inder zum großen Teil eine Selbstverständlichkeit. Und da sagt er, stell dich doch mal vor, du würdest dich jetzt ethisch vorbildlich verhalten, kein Tadel, würdest ehrlich sein, freigebig und würdest in den Bereich der Götter der 33 erscheinen, würdest da wiedergeboren. Und die 33 sind ja ein Eldorado der sinnlichen Genüsse. Würdest du dann wieder zurück wollen in deine menschliche Situation? Und er sagte, ja, natürlich nicht. Ich meine, wer als Deva auf dem siebten Himmel thront, der wird doch nicht wieder in das Elend des Menschentums herab wollen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil die Devas der 33 ja noch extrem menschennah sind. Das ist ja fast zum Greifen nah. Und wenn selbst die schon sagen, nee, zurück geht gar nicht mehr, was soll man dann erst von Wesen glauben, die im brahmischen Bereich sind, die also nicht mehr mit dem ganzen Karma-Komplex irgendetwas gemein haben? Ja? Also da gehen sozusagen langsam die Augen auf, dass man Gefühl dafür entwickelt, in welcher Froschperspektive wir eigentlich gefangen sind, wie eng wir unsere Glücksdefinition gezogen haben und gar keinen Blick haben, worauf es eigentlich ankommt. Aber es geht noch weiter. Ebenso nun auch, Magandio, habe ich früher im Hause gelebt und war mit dem Besitz und dem Genuss der fünf Begehrungen begabt. Später habe ich dann des Begehrens Entstehen, Vergehen, Labsal und Elend und Überwindung der Wahrheit gemäß verstanden und begehrende Lust verworfen. Das haben wir schon gehört, er wiederholt es nochmal, um es dann gleich fortzuführen. Und ich sah, wie die anderen Wesen dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem Fieber entzündet, den Begehren fröne. Und ich konnte sie nicht beneiden, keine Freude daran finden. Und warum nicht? Weil meine Freude gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen bis an himmlisches Wohl heranreichte, in Klammern über sinnliches Wohl hinausging, solcher Freude genießend, mochte ich Gemeines entbehren, keine Freude daran finden. Also das ist nochmal eine Zusammenfassung, dass er sagt, das ist nicht nur im Verhältnis der Götter der 33 zu den Menschen so, ich rede jetzt nicht theoretisch, sondern ich rede als jemand, der genau diesen Prozess vollzogen hat. Ich weiß, über was ich rede, nicht weil ich es von irgendjemand gehört oder gelernt habe, sondern weil ich in eigener Erfahrung gesehen habe, dass das Ganze stimmt. Dieser Wandlungsprozess ist in meinem letzten Leben genauso passiert. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst habe ich erkannt, also mein Geist hat mir klar gesagt, Karma ist eine heillose Angelegenheit. Da kommst du nicht zur Ruhe. Aber ich habe das nicht nur theoretisch eingesehen, sondern ich habe auch die praktischen Konsequenzen gezogen und habe diese Bezogenheit, die auf der psychischen Ebene, auf der Triebebene ja immer noch da ist, diese praktische Bezogenheit habe ich nach und nach aufgelöst. Und auf dieser Basis habe ich dann auch die Praxis des sinnlichen Genießens gelassen, weil das hatte ja dann gar keine Funktion mehr. Und aus dieser höheren Warte habe ich erst das Leben als solches wirklich erkannt, habe das Wesen von unserer menschlichen Daseinsweise durchschaut und kann aus dieser Sicht die armen Mitwesen nur bedauern. Und jetzt macht es einen kleinen Schwenk, weil der Erwachte ein sehr, sehr drastisches und tiefes Gleichnis ins Gespräch bringt, das ist das Gleichnis von dem Aussätzigen. Also da muss man wirklich genau gucken, wie weit das wirklich auf den Nerv bohrt. Gleich wie etwa Magandio, wenn ein Aussätziger, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig geworden, von Würmern zerfressen, von den Nägeln wund aufgekratzt sind, Fetzen davon herabreißend, an einer Grube voll glühender Kohlen den Leib ausdörren ließe. Und seine Freunde und Genossen, Verwandte und Vettern bestellten ihm einen heilkundigen Arzt. Und dieser heilkundige Arzt gäbe ihm ein Mittel, und er gebrauchte dieses Heilmittel und würde vom Aussatz befreit, wäre genesen, fühlte sich wohl, unabhängig, selbstständig, könnte gehen, wohin er wollte. Also hier werden die Eigenschaften von Sinnlichkeit, von Sinnensucht nochmal drastisch dargestellt. Nämlich Sinnensucht wird verglichen mit der Situation eines Leprakranken. Bisher war die Perspektive, ja, Karma hat seine Nachteile, es gibt Besseres. Und hier wird gesagt, nein, Karma selbst ist schon ein Übel. Karma ist nichts anderes als eine schreckliche Krankheit. Ja? Aber wird zugleich gesagt, es gibt ein Heilmittel für diese Krankheit. Diese Krankheit ist also heilbar. Es gibt Menschen, Ärzte, die dir helfen können, die dich gesund machen können. Und in dem Gleichnis, das da genannt wird, war diese Heilung auch erfolgreich. Jetzt fragt der Erwachte natürlich, überleg doch mal, da ist jetzt einer krank gewesen und ist jetzt heil geworden. Was meint er denn, wie der über seine frühere Krankheit denkt? Was hat er vorher gemacht? Er hatte Wunden, die haben ihn fürchterlich gejuckt. Und was hat er gegen das Jucken gemacht? Er hat sich gekratzt und hat geglaubt, dass das Kratzen ihm hilft. Das hat ihm wohlgetan. Und die Wunden waren von Würmern zerfressen und eitrig. Und er ist mit diesen Wunden an Feuer gegangen, hat sozusagen die Wunden angedörrt, geglüht und so weiter, weil diese Art von Schmerz ihm wohlgetan hat. Wie ist denn das jetzt? Was kann man denn von dem halten? Ja, man kann ihn im Grunde als Gesunder nur bedauern. Ja, wenn man außen steht, gesund ist, da wird man doch nicht sagen, ach, hat der's gut, der kann seine Wunden am Feuer verbrennen und kann sich Stücke von der Haut reißen und kann kratzen Tag und Nacht. Hast der eine tolle Lebenssituation? Das kannst du nur, wenn du da mittendrin bist und keine andere Wahl hast, als auf das Jucken zu kratzen. Aber wenn du gesund bist, ja, also dann kriegst du da erstmal einen Schreck, wenn du das hörst. Wieder ein kleiner biografischer Bericht. Ebenso nun auch. Magandio, habe ich früher im Hause gelebt und war mit dem Besitz und dem Genuss der 5 Begehrungen begabt. Jetzt kommt die ganze Litanei wieder davon. Und jetzt bin ich befreit davon. Also dieses Gleichnis ist ja wirklich stark, wenn man das mal ernst nimmt, weil da wird ja nichts anderes gesagt als mein früheres Palastleben muss ich identifizieren mit der Lage eines Leprakranken. Stellt euch das vor. Der normale Mensch denkt, ach, einmal in Buckingham Palace eine Woche verbringen oder so. Und da sagt der Buddha, das ist wie wenn du leprakrank bist. Mit anderen Worten, der Besitz und Genuss der fünf Begehrungen, so wird immer gesagt, ist nichts als eine Krankheit. Das ist gar nichts Angenehmes, das ist der Ausdruck einer Krankheit. Oder nochmal anders formuliert, das normale menschliche Leben heißt immer abseits von Gesundheit sein. Immer, nicht wenn man mal Fieber hat, ist man krank, sondern in jeder normalen Lebenssituation des sinnlichen Genießens ist man krank. Aber, sagt er es nochmal, dieses Siechtum kann glücklicherweise geheilt werden. Aber dieses Gleichnis wird noch weiter getrieben, weil da steckt noch sehr viel mehr drin. Das sollten wir uns zu Gemüte führen. Jetzt wird nämlich die Frage gestellt, der ist jetzt der Geheilte und was machen wir mit dem? Wollen wir den wieder an die Feuerstelle zurückzerren? Ja, wollen wir den wieder dahin bringen? Würde der das machen? Ja, heißt es, gewiss, so gut, Tamo. Wird er nicht da wieder zurück wollen? Und warum das? Jenes Feuer, O Gotamo, ist ja schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend. Ja? Braucht man gar nicht groß auszuführen. Das Gleichnis spricht für sich. Wer gesund ist, will nicht wieder freiwillig krank werden. Wem die Haut nicht juckt, der will auch nicht mehr weiter kratzen. Wer gesund ist, braucht keine weitere Medizin mehr zu nehmen, aber eben erst dann. Ja. Und jetzt der interessante Satz. Was meinst du wohl, Magandio? Ist erst jetzt das Feuer schmerzlich zu ertragen, nachdem er gesund ist? Ja? Ist erst jetzt das Feuer schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend? Oder war es schon früher schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend? Na, eben jetzt, O Gotamo, ist das Feuer schmerzlich und furchtbar versengend und furchtbar versehrend. Und auch früher war das Feuer schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend. Jener Aussätzige freilich, O Gotamo, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig geworden, von Würmern zerfressen, von Nägeln aufgekratzt waren, Fetzen davon herabreißend, war er sinnesverwirrt geworden, und indem er das Feuer nur schmerzlich ertrug, wähnte er, das tut wohl. Das ist sozusagen der Gipfel dieser Aussage, dieses Gleichnisses. Warum wenden sich die Menschen immer wieder den Sinnesdingen zu? Nach dem, was man gehört hat, kann man das doch gar nicht verstehen, warum sie das immer wieder tun. Und da heißt es, ja, sie sind sinnesverwirrt. Ich sag's auf Deutsch, wenn man das macht, ist man verrückt. Da hat man sie nicht alle, ja? Man ist getäuscht, aber warum ist man getäuscht? Weil man in diesen Drängen, in diesen Abhängigkeiten so drinsteckt, dass das Kratzen sozusagen als die Lösung erscheint. Man ist so krank, hat so offen und so viele Wunden, dass das Versengen der Wunden, das Herunterreißen von Fetzen und das Kratzen daran als ein relatives Wohl erscheint. Aber eben nur, weil man verrückt ist. Technisch gesprochen oder psychologisch gesprochen, da wo Begehren ist, da wo Karma ist, ist zugleich auch Verblendung. Und Verblendung heißt, die Dinge nicht zu sehen, wie sie sind, nicht zu erkennen, ich bin ja krank, sondern zu glauben, ach, was ist der so schön. Ja? Also der typische Fall, man rennt mit dem Kopf gegen die Wand, nimmt dann eine Kopfwehtablette und sagt, ach, wie schön, jetzt hört das Kopfweh auf. Das ist die Lebenssituation. Und der Buddha sagt im Kern, du kannst alle Spalttabletten wegwerfen, wenn du keinen Kopfweh mehr hast, brauchst du keine Tabletten mehr. Aber gucken wir unsere Arzneischränke mal an, da wissen wir, in welcher Situation wir sind. Um im Bild nochmal zu bleiben, Feuer tut immer weh. Aber man merkt es erst, wenn man ein bisschen vom Feuer weg ist, ja, und dann wieder reingeht, merkt man immer erst, wie es dann früher schon dauernd wehgetan hat, ohne dass man das eigentlich mitgekriegt hat. So, dann komme ich aber langsam zum Ende. Je mehr und mehr nun, Magandio, jener Aussätzige den Leib da ausdörren lässt, desto mehr und mehr füllen sich ihm die offenen Wunden und nur weiter mit Schmutz, Gestank und Eiter an. Und doch empfindet er ein gewisses Behagen, einen gewissen Genuss, indem er an die Wunden reibt. Und je mehr und mehr nun die Wesen den Begierden frönen, desto mehr und mehr nur wächst ihnen die begehrende Lust, werden sie von begehrendem Fieber entzündet und doch empfinden sie ein gewisses Behagen, einen gewissen Genuss, indem sie den fünf Begehrungen nachgehen. Das ist der letzte Aspekt im Zusammenhang mit dem Gleichnis des Leprakranken, das uns zeigen soll, dass jede Krankheit einen bestimmten Verlauf nimmt. Nicht Krankheit bleibt ja nicht in einem bestimmten Stadium, sondern verändert sich. Das Erscheinungsbild wandelt sich. Auf Deutsch, wenn Lepra nicht geheilt wird, wird die Situation immer nur schlimmer. Nicht? Also die Wunden vergrößern sich, der Schmerz wird größer und das Ganze gefährlicher. Und mit der Sinnensucht, mit Karma, ist es ganz genauso. Ohne Heilung dieser Gemütshaltung wird diese Haltung auch immer stärker. Warum? Weil man mit Genuss und innerer Bejahung die Dinge hat, nicht? Also das sinnliche Genießen dann auch begrüßt und sagt, ach, das ist schön, das hilft mir, das bringt mich weiter. Und damit natürlich auch die innere Wunde, sprich das Verlangen, das Begehren, die Triebe dadurch nur stärker werden. Ist ja der Witz, wenn man die Triebe bejaht, und bejahend befriedigt, hören sie ja nicht auf. Sondern im Gegenteil, sie kommen zurück und die Dosis zur Befriedigung wird immer stärker, weil die innere Zustimmung zu diesen Wünschen die Wünsche gleichzeitig noch einmal verstärkt. Und so kommt dieser Kreislauf von Bedürfen und Befriedigen von sich aus nie zu einem Ende. Das ist ein Kreiszusammenhang, der immer weiter läuft. Die normale Strategie ist, dass man sich mit seinen eigenen Wünschen identifiziert, sagt, das bin ich oder das gehört zu mir. Man hält diese Wünsche für berechtigt und befriedigt sie damit. Ja, weil man denkt, ja, das ist es, das ist das Leben. Aber die erfolgreiche Strategie ist eben nicht Wünsche haben und sie befriedigen, sondern die erfolgreiche Strategie ist, Wünsche loszuwerden, also wunschlos zu werden. Und wie das funktioniert, das haben wir im Kern schon gehört. Ich fasse nur die Stichworte noch zusammen, weil wir da morgen weitermachen. Wie kriegt man das Ganze los? Indem man Karma umfassend, komplett betrachtet und versteht, indem man sieht, so kommt's, so geht's, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil und so hört's auf. Und wie gesagt, da machen wir morgen weiter.